ARD. Hallo zusammen, ihr hört den Plus-Minus-Podcast und wir müssen reden darüber, ob das, was Donald Trump mit Grönland macht, mit Europa macht, mit den NATO-Partnern, aber auch mit Venezuela, ob das jetzt die neue Art der Wirtschaftspolitik ist, das Recht des Stärkeren einfach ohne Rücksicht auf Verluste alles durchsetzen, bis einer Halt ruft. Aber ruft da überhaupt einer Halt? Ist da einer in der Position, um Halt zu rufen und dem US-Präsidenten zu sagen, so nicht mit uns? Könnte Deutschland sowas vielleicht tun? Und wie sieht eine ehrliche Chancen-Risiken-Analyse aus? Das alles besprechen heute nicht David und ich. Für Fragen dieser Tragweite braucht es Spezialwissen. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir müssen heute einen ausfragen. Einen, der weiß, wie solche Prozesse ablaufen. Ich darf heute einem Mann Löcher in den Bauch fragen, der Bundesregierung beraten hat, als ehemaliger Wirtschaftsweiser im Sachverständigenrat bis 2021 und danach als Berater von Christian Lindner in der Ampelregierung. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und ganz herzliches Willkommen zum Interview der Ökonom Lars Feld. Hallo.
Hallo Frau Planken. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Das ist doch eine verrückte Weltlage, in der wir uns hier sprechen. Ne? Alle in Schockstarre, ratlos. Was machen wir mit den USA? Und in dieser Situation schreiben Sie einfach mal einen Artikel im Handelsblatt mit der Idee, wenn ich jetzt mal so flapsig zusammenfassen darf, ah ja, alles halb so schlimm, dann wären wir eben unabhängig von den USA. Ernsthaft?
Also so locker kommt das dann doch nicht daher, sondern ich verweise einfach darauf, dass diese Idee der Unabhängigkeit Voraussetzungen hat, die nicht einfach zu erreichen sind. Denn letztlich ist die militärische Abhängigkeit, die sicherheitspolitische Abhängigkeit Europas, insbesondere Deutschlands, von den USA enorm. Das zu revidieren kostet relativ viel Zeit und es kostet auch schwierige Entscheidungen, entweder auf der europäischen Ebene oder eben in Deutschland selber. Denn dazu müsste der Schutz, den die amerikanischen Atomwaffen bieten, ersetzt werden. Und ich sehe im Moment nicht den politischen Willen dazu.
Und ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, da können wir gleich nochmal drüber reden. Halten Sie es denn generell erstmal für möglich, auch, ich meine, Sie haben das ja am 6.1. geschrieben, ist ja jetzt schon viel Zeit und viele Trump-Äußerungen ins Land gegangen, auch nach dieser Zeit, dass es generell möglich ist, dass wir unabhängig werden können von den USA?
Ja, natürlich ist das generell möglich. Es hat natürlich auch negative Auswirkungen, das muss man sehen. Also eine integrierte Weltwirtschaft bringt nun mal Vorteile für alle Beteiligten und eine friedliche Welt allemal. Also von daher ist ganz klar, dass dann, wenn wir in eine Welt hineinwandern, in eine neue Weltordnung, die stärker separierte Zonen, Einflusszonen, Machtzonen hat, dann wird alles schwieriger und kostet viel mehr. Wohlstand geht verloren.
Und es gibt auch tatsächlich Leute, die sagen, egal wie wir uns anstrengen, wir können das überhaupt nicht. Warum haben Sie diesen Optimismus in sich, dass Sie sagen, es wird zwar teuer und es wird anstrengend und vielleicht nicht mehr so kuschelig, aber wir können das trotzdem?
Wir können das deswegen, weil die Europäische Union insgesamt mit ihren Mitgliedstaaten wirtschaftlich enorm stark ist. Und aus der wirtschaftlichen Stärke heraus kann man eben auch militärische, sicherheitspolitische Stärke gewinnen. Das haben die Europäer in den vergangenen 35 Jahren vernachlässigt und müssen jetzt sehen, dass sie wieder aufholen. Nicht nur konventionell, auf diesen Weg haben sie sich ja gemacht, insbesondere Deutschland hat sich auf den Weg gemacht, konventionell aufzurüsten, sondern man muss eben auch die Frage stellen, was passiert nuklear? Ich habe das sogar schon letzten Februar, als deutlich wurde, wie die Amerikaner sich entwickeln werden, unter Donald Trump in einem Handelsblattartikel geschrieben, dass das eine entscheidende Frage ist, die man dann auch beantworten muss auf der europäischen Ebene.
Okay, also tatsächlich Atomwaffen, was können wir irgendwelchen Weltmächten als Europa entgegensetzen?
Ja, ich bin jetzt nicht auf dem Weg zu sagen, die Konfrontation mit den USA ist schon so stark, dass wir zwingend Atomwaffen brauchen, um sie auch notfalls im Hinblick auf eine Bedrohung durch die USA in die Waagschale werfen zu können. Aber man muss eben sehen, was Unabhängigkeit eigentlich bedeutet. Und wenn man das nicht macht, dann ist man eben von den USA weiter abhängig und wird auch in wirtschaftlichen Verhandlungen, also wenn es um Zölle geht, immer anerkennen müssen, dass die USA am längeren Hebel sitzen.
Wenn ich jetzt mal den britischen Historiker Ferguson zitiere, dann hat er in etwa gesagt, Europas Lage sei ungefähr diese, die Sicherheit sei früher von den Amerikanern gekommen, die Energie von den Russen, die Exporte gingen nach China und all das ist jetzt weg. Europa ist für ihn ein untrainierter Sportler, dessen Muskeln erschlafft sind und er muss sich neu erfinden. Interpretiere ich das richtig, dass Sie sagen, die Muskeln werden jetzt erstmal Atomwaffen, damit man ernst genommen wird und überhaupt Gehör findet für politische und wirtschaftliche Entscheidungen?
Also ich weiß natürlich, dass Neil Ferguson immer in der Lage ist, etwas zuzuspitzen. Also wenn man diese drei Komponenten nimmt, wir betreiben weiterhin Handel mit China. Die Sicherheit wird weiterhin von den USA letztlich geliefert, insbesondere der Schutz durch die amerikanischen Atomwaffen. Und Energieträger beziehen wir auch von woanders her. Da ist immer von einem Geschäftsmodell die Rede oder so. Deutschland hat kein gesamtes Geschäftsmodell. Unternehmen haben Geschäftsmodelle, aber nicht ein Staat. Und deswegen muss man bei solchen Bemerkungen immer vorsichtig sein. Ich sage nicht, wir sollten zwingend in eine Nuklearstrategie gehen. Was ich aufmache, ist einfach klar zu machen, das muss dann eine Konsequenz sein, wenn man von Unabhängigkeit redet. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Wenn man das nicht ist, dann wird man eben auch in Verhandlungsstrategien mit den USA anders auftreten müssen. Auch da ist es nicht so, dass man völlig ausgeliefert ist. Vasallentum hört sich immer so streng an. Es ist schon so, dass auch die Europäer in Verhandlungen mit den USA, wenn es jetzt um die Extrazölle geht, etwas in die Waagschale werfen können. Wir sind wirtschaftlich stark und die USA sind auch auf den europäischen Markt ausgerichtet.
Aber wenn man so sieht, wie damals die Verhandlungen gelaufen sind, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, zwischen Frau von der Leyen und Herrn Trump, hat man ja nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass wir wirklich was in die Waagschale werfen, selbst wenn sie gesagt haben, wir hätten was reinzuwerfen. Oft hat man das Gefühl, Europa traut sich aber auch nicht so ganz, das Ganze auszuspielen.
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass dann, wenn man es effektiv ausrechnet, die Zolllast, die da kommt, es gibt ja noch die Extrazölle, etwa auf Stahl und Aluminium. Und wenn man das ausrechnet und auch vergleicht mit den Deals, die andere Staaten ausgehandelt haben, dann stehen die Europäer gar nicht so schlecht da. Das ist nicht so negativ, dieses Verhandlungsergebnis. Und trotzdem ist diese permanente Zolldrohung, dieses Damoklesschwert, das immer wieder eingesetzt wird, wenn es auch um außenpolitische, um sicherheitspolitische Fragen geht, wie jetzt etwa in Grönland, das ist für die Europäer natürlich ausgesprochen schwierig. Und vor dem Hintergrund muss man auch sehen, da wird es Zeit, dass intern in den USA Donald Trump auch etwas domestiziert wird.
Wenn wir jetzt festhalten, es ist weniger berechenbar, wäre die Frage strich drunter wirtschaftlich. Wie schlimm ist diese ganze neue Gemengelage für uns in Deutschland oder auch für uns in Europa wirtschaftlich aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist eine Belastung für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Wir sehen das, wenn ich das für Deutschland genau betrachte, dass wir den konjunkturellen Impuls des Außenbeitrags, also Außenbeitrag ist Exporte minus Importe, den verspüren wir nicht. Das ist ein negativer Impuls, also eine Belastung des Wirtschaftswachstums. Und von daher spüren wir das wirtschaftlich schon sehr deutlich. Die Investitionen europäischer Firmen in den USA haben im vergangenen Jahr nachgelassen. Also die Hoffnung, die auch die amerikanische Regierung hatte, dass sich das intensiviert, ist so nicht zustande gekommen, obwohl es eine Reihe von Unternehmen gibt, die durchaus auch Aktivitäten nach USA verlagert haben. Aber per Saldo bleibt es dann trotzdem ein geringes Ausmaß an Investitionen dort. Und das hat sehr, sehr viel natürlich mit dieser amerikanischen Politik zu tun.
Und wenn wir uns jetzt aber mal diese ganzen Konfliktherde angucken, also US-amerikanische Politik ist das eine. Wir haben ja Grönland, Venezuela, wir haben aber auch den Iran, wir haben immer wieder auch Taiwan, wenn es dann um China geht. Was würden Sie sagen, hat das Potenzial, auch uns wirtschaftlich am schlimmsten zu treffen? Auf welchen Konflikt gucken Sie mit größter Sorge?
Ich schaue mit größter Sorge auf die Entwicklung in China und was China vor diesem Hintergrund unternimmt. Denn
Taiwan, also.
Das ist nicht nur Taiwan, man muss schon auch sehen, dass es im Südchinesischen Meer regelmäßig zu Zwischenfällen kommt, die vor allen Dingen mit den Philippinen zustande kommen. China hat hier Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, die von den Philippinen und anderen Staaten bezweifelt werden. Und wir haben nahezu wöchentlich irgendwelche Ereignisse, wenn chinesische Militärschiffe versuchen, die philippinische Küstenwache abzudrängen oder gar ein Schiff der Küstenwache der Philippinen zu rammen. Das sind immer wieder Ereignisse, die auch durchaus eskalieren können. Vielleicht sogar noch stärker als die Taiwan-Problematik. Und man darf auch nicht verkennen, dass China im Inland nicht ganz so stark aufgestellt ist, wie wir das gerne wahrnehmen. Die chinesische Bevölkerung sieht ihre Nachteile aus den Überkapazitäten dieser starken Subventionspolitik Chinas. Ganze Trabantenstädte stehen mit ihren Immobilien leer. Das waren dann auch Investitionsobjekte von Chinesen, die fürs Alter damit vorsorgen wollten. Und dieser Plan der Altersvorsorge geht jetzt nicht auf. Das bedeutet schon auch, dass China fragiler wird, wirtschaftlich gesehen. Und dann ist die Gefahr bei einem autokratischen Regime, auch beim chinesischen, das ja nochmal eine gewisse Rationalität innerparteilich hat, dass der Präsident dann nach draußen geht und einen Konflikt extern sucht. Also das sind so die Risiken, die man hat. Taiwan, Philippinen, das Druckventil, wenn innenpolitisch Schwierigkeiten auftreten.
Und was wäre dann für uns ein Effekt, der uns treffen könnte? Steht dann zum Teil, wenn in China alles aus dem Ruder läuft und wir zum Beispiel keine Chips mehr aus Taiwan kriegen, unsere wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel?
Nein, so weit würde ich nicht gehen, nicht die wirtschaftliche Existenz, aber es würde uns auch wirtschaftlich treffen. Es ist nur nicht so, dass Mikrochips nur aus Taiwan bezogen werden und man merkt auch, dass die großen taiwanesischen Unternehmen sich stark im Westen engagieren mit Investitionen in den USA oder auch in Deutschland, in anderen europäischen Staaten. Die Standard-Mikrochips sind dann relativ rasch auch an anderen Standorten produzierbar. Das ist nicht der Punkt. Ja, der Punkt ist eigentlich eher, dass unser Außenhandel dann mit China massiv beeinträchtigt wäre, vielleicht sogar vollständig zusammenbrechen würde. Und das macht einen großen Teil des deutschen Exports aus.
Okay, das sind so Sorgen, die der Ökonom dann sieht, weil da sich vielleicht was zusammenbraut. Viele Leute haben gesagt, wenn in Venezuela jetzt die Lage so unübersichtlich ist, wenn die USA da reingehen und den Präsidenten rausholen, um ihn in den USA vor Gericht zu Verantwortung zu ziehen, dann hat das für uns vielleicht sogar auch wirtschaftliche Probleme, die es nach sich ziehen könnte. Was ist mit Sprit? Was ist mit Öl? Was ist überhaupt mit der Energieversorgung? Was ist da für uns der Effekt?
Also Venezuela macht wirtschaftlich für uns wenig aus, einfach weil die venezolanische Ölproduktion ist ja durch die sozialistische Politik von Maduro und seinem Vorgänger Chavez massiv nach unten gedrückt worden. Die Ölreserven sind enorm. Aber auch diese zu gewinnen, erfordert erst einmal hohe Milliardeninvestitionen. Und auch die amerikanischen Ölkonzerne sind bislang nicht bereit, diese Investitionen zu tätigen. Da hört man zwar freundliche Stimmen von Chevron, aber eine klare Ablehnung von Exxon beispielsweise. Und deswegen.
Sie haben ja auch Erfahrungen gemacht, die negativ waren, erst zu investieren und dann nachher auch nichts davon zu haben. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen.
Genau, man kann das nachvollziehen. Man muss auch sehen, der amerikanische Präsident tönt dann zwar, wir übernehmen Venezuela, aber es ist andererseits natürlich auch so, dass das, was da passiert ist, Maduro ist raus und man hat eine Nachfolgerin, die bereit ist, sich an die USA anzulehnen. Ansonsten bleiben die Strukturen erstmal, wie sie sind. Das Militär bleibt weiter in der Führungsrolle in Venezuela und lehnt sich jetzt eben stärker an die USA an. Das hat weniger Konsequenzen für die Europäer und für Deutschland als eher für Russland, wenn es den USA gelingt, Preisentwicklungen mitzubestimmen und auch dafür zu sorgen, dass Preise niedriger bleiben im Ölmarkt, dann hat Russland Schwierigkeiten, sich zu refinanzieren, etwa für den Ukraine-Krieg. Mhm. Und andererseits ist China ja ebenfalls Energieimporteur und muss sehen, wo kriegt China seine Ölimporte her. Da ist jetzt, wie gesagt, Venezuela noch nicht so bedeutsam, aber auf den Märkten spielen ja Erwartungen eine Rolle. Und das macht sich auch für China bemerkbar. Der Iran ist hier wesentlich wichtiger und da haben wir eben auch in den vergangenen Wochen größere Bewegungen auf den Rohstoffmärkten gesehen. Bei Öl und Gas sieht man das deutlich. Deswegen schaue ich auch mit Argusaugen auf die iranische Entwicklung.
Viele sagen, und wenn wir uns jetzt bei den wichtigen Konflikten, die auch noch so da sind, auf das kleine Grönland konzentrieren und uns da so ein großes Problem schaffen, ist es das wert? Die Frage an Sie, Grönland und der Kampf um Grönland, die Auseinandersetzung, vielleicht auch der Deal rund um Grönland. Was kann uns das wirtschaftlich kosten?
Oh, enorm viel, einfach weil ein Konflikt mit den USA, wenn er noch weiter eskaliert, ist natürlich für beide Volkswirtschaften, für die USA wie für die Europäer, schädlich. Man muss nochmal strategisch sehen, dass Grönland nicht unbedeutend ist. Und zwar jetzt nicht, weil man irgendwie sagt, perspektivisch, da kommt der Klimawandel, das Eis schmilzt, da gibt es dann Durchfahrtrouten für chinesische und russische Militärschiffe, sondern eher die Sorge, dass angesichts der unzureichenden Verteidigungsfähigkeit der Europäer in Grönland, also insbesondere auch Dänemarks in Grönland, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Russland oder China dort Militärbasen errichten. Und das wollen die USA verhindern. Sie wollen sicherstellen, dass Grönland voll unter westlicher Kontrolle bleibt. Und weil sie den Europäern nichts zutrauen, sagen sie im Grunde, das muss amerikanische Kontrolle sein. Dass man dann natürlich auch vertraglich solche Vereinbarungen treffen kann, das ficht Donald Trump nicht an. Er will ja in die Geschichtsbücher eingehen mit einem neuen Bundesstaat. Das ist eher so die Problematik, die dann das Ganze zur Eskalation gebracht hat.
Naja, und die Eskalation ist natürlich auch jetzt dann sogar auf die wirtschaftliche Ebene gehoben. Ja. Ne? Wenn es um jetzt Strafzölle geht für europäische Staaten, die sagen, nein, Grönland ist eine Grenze, dann hat das Ganze ja auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und die Frage ist dann immer, natürlich, es ist nicht unwichtig, Grönland, aber würde die EU diese ganzen Sachen auf sich nehmen, weil sie sagen, ja, wir halten trotzdem den USA jetzt was entgegen?
Ja, ich glaube schon, dass die Europäer den USA etwas entgegenhalten müssen, weil sie sich vollständig ansonsten ausliefern würden. Das kann kein Interesse der Europäer sein. Ich finde die Haltung jetzt erst einmal einerseits zu drohen mit Gegenmaßnahmen, das hat die EU ja sehr schnell gemacht. Im Europaparlament ist der Zolldeal mit den USA, der noch nicht vollständig verabschiedet ist, eben angehalten worden. Der parlamentarische Prozess wird jetzt nicht weiterverfolgt. Und auf der anderen Seite sind Gegenzölle im Gespräch, die sehr hoch sein können für amerikanische Produkte. Und dann wird man natürlich sehr viel auch in die Diplomatie stecken müssen. Hier sieht man, dass auch in der EU unterschiedliche Rollen gespielt werden. Frankreich ist der Staat, der hauptsächlich droht gegenüber den USA mit Gegenmaßnahmen. Das entspricht auch der traditionellen französischen Politik.
Und auch der Ausstattung mit Atomwaffen, die Sie ja vorhin angesprochen haben.
Ja, Frankreich selber kann sich schützen, aber Frankreich ist nicht in der Lage, mit seinen Atomwaffen Europa insgesamt zu schützen. Mhm. Und das macht natürlich einen Unterschied. Italien, Frau Meloni hat sehr moderat am Wochenende geäußert, dass man erst einmal den USA klar machen muss, dass die Soldaten, die nach Grönland gesendet worden sind, ja einen gemeinsamen NATO-Einsatz vorbereiten sollten und nur sondieren sollten. Das ist ein Missverständnis des amerikanischen Präsidenten. Man müsse ihm das erklären. Also mit anderen Worten, da soll Diplomatie eingesetzt werden. Und der deutsche Bundeskanzler bewegt sich so ein bisschen dazwischen mit mäßigenden Äußerungen, setzt auch auf Diplomatie, aber ist auf der anderen Seite auch bereit, die Gegenmaßnahmen zu unterstützen.
Und das alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, zeigt eine Sache ganz genau, dass es eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Haltung, wir als Europa sehen das so und so und machen das so und so, nicht gibt. Weder bei solchen Reaktionen als auch bei anderen Maßnahmen, die es zu verhandeln gibt. Sie sagen, eigentlich sind wir in der Lage, mit unserer wirtschaftlichen Kraft, wenn wir uns zusammentun, auch einen Gegenpol darzustellen, den Großmächten gegenüber. Aber ist das denn auch in der Praxis umsetzbar, wenn wir immer wieder so zerfasern und zersplittern?
Ja, das ist genau die Problematik. Die Europäische Union ist kein Bundesstaat. Wir sind zwar als Binnenmarkt eine wirtschaftliche Großmacht, eine wirtschaftliche Supermacht sogar, aber wir sind ein sicherheitspolitischer Zwerg. Die EU selber hat keine verteidigungspolitischen Kompetenzen. Das ist Sache der Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten müssen dann immer untereinander versuchen, einen Interessenausgleich hinzubekommen und das ist halt schwierig. Im Grunde, wenn man das am grünen Tisch zu entscheiden hätte, würde man sagen, jetzt ist der nächste Schritt, den man braucht, ein Souveränitätsverzicht im Verteidigungsbereich. Die EU sollte diese Kompetenz zu einem erheblichen Teil übernehmen, müsste in der Lage sein, Atomwaffenkompetenzen zu haben, also ja, das, was da existiert in der Europäischen Union, an entsprechenden Kompetenzen zu übernehmen und dann auszuweiten. Mhm. Und das ist einfach unrealistisch, zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig unrealistisch. Frankreich gibt diese Souveränität nicht auf. Und Frankreich ist nicht in der Lage, den Rest Europas zu schützen mit seinen Atomwaffen. Wenn jetzt Deutschland sagen würde, na dann ist unsere Konsequenz, dann rüsten wir eben auf und werden in Zukunft Atomwaffen haben, dann wird der Aufschrei natürlich groß sein. Das geht auch nicht leicht. Also wir sind schon in einer schwierigeren Situation dahingehend und es ist misslich, dass der Westen in dieser Lage nicht zusammensteht. Das hat viel mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun. Aber eben auch mit den Europäern, die in der Vergangenheit auf die USA zu wenig gehört haben und zu wenig auf sie zugegangen sind.
Sie haben ganz viel Aber, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch sonst gesprochen. Wir haben Sie ja deshalb eingeladen, weil Sie gesagt haben, wir können das schaffen, von den USA loszukommen. Wir müssen nur gemeinsam an einem Strang ziehen. Ganz progressiv und auch wirklich optimistisch geguckt. Was muss in Europa wirtschaftlich passieren, damit ihr Konstrukt aufgeht, damit wir wirklich nicht mehr da stehen und sagen, ja, wir würden gerne Trump Halt entgegensetzen, können wir aber nicht, weil er uns sonst sämtliche Kanäle zudreht.
Nun, wir bräuchten im Hinblick auf die Sicherheitspolitik eine größere Verteidigungskompetenz der EU. Und dazu muss ein Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten erfolgen. Dann hat man die Möglichkeit, das auch wirtschaftlich entsprechend zu basieren. Auch die Historie zeigt ja letztlich, dass Bundesstaaten entstehen aufgrund von äußeren Bedrohungen, weil man sich sicherheitspolitisch auf etwas einigen muss. Und dann ist der nächste Schritt meistens auch, dass die entsprechende Finanzkompetenz kommt. Also wenn,
das heißt bei uns?
Ja, wenn Bundesstaatlichkeit da ist auf EU-Ebene, dann hat sie auch eine Berechtigung, eigene Steuern zu erheben. Im Moment erhält sie ja nur Überweisungen der Mitgliedstaaten. Mhm. Dann hat sie auch die Möglichkeit, sich zu verschulden und nicht nur mal ausnahmsweise, wie wir das bei Next Generation EU in der Corona-Krise gesehen haben. Diese Diskussion wird immer geführt. Und gerne hätten manche Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, jetzt zuerst diese Verschuldungskompetenz, ohne die Souveränität abzugeben. Meines Erachtens muss das umgekehrt kommen.
Okay, ich dachte, Sie kommen jetzt mit so wirtschaftlichen Maßnahmen wie, wir brauchen den europäischen Finanzmarkt so schnell wie es geht, wir brauchen einen digitalen Euro, wir holen am besten unsere Goldreserven aus den USA zurück und dann haben wir schon ein bisschen Unabhängigkeit geschafft.
Ja, ach, das ist mir alles zu plakativ. Also ich meine, einerseits die Goldreserven zurückholen, das ist Folklore, das ist nicht wirklich notwendig, bislang zumindest.
Wird aber viel gehandelt als Maßnahme.
Ja, ach, das ist immer so schnell, ist man da bei der Hand. Bisher sind sie in den USA sicherer als in Deutschland gewesen. Also mal sehen, ob die Bundesbank das bestreiten würde. Im Hinblick auf den digitalen Euro, eigentlich bräuchten wir eine Regulierung für Stablecoins. Da sind uns die USA wieder massiv vorausgelaufen und das fehlt uns im Grunde.
Erklären Sie jedem, was sich dahinter versteckt.
Ja, dahinter versteckt sich Folgendes. Die USA haben voriges Jahr ein Gesetzespaket im Juli verabschiedet, den sogenannten Genius Act, der festlegt, dass Unternehmen, das Stablecoins begibt, also eine Kryptowährung, diese Möglichkeit erhält und sozusagen eine Zertifizierung dafür erhält, wenn das Unternehmen garantiert, dass die Stablecoins 1:1 in Dollar umgetauscht werden können. Das
also
heißt,
genau, so eine Sicherheit dahinter.
Die Sicherheit ist nochmal eine zusätzliche Regulierung, denn es müssen diese Stablecoins auch unterlegt werden zu 100% mit Staatsanleihen kurzer Laufzeit, der sogenannten T-Bills in den USA. Das sorgt also einerseits dafür, dass es weiter eine Nachfrage nach kurzlaufenden Staatsanleihen gibt. Es sorgt andererseits aber dafür, im Hinblick auf die Eigenschaft als Zahlungsmittel, dass weltweit über Stablecoins indirekt mit dem Dollar gezahlt werden kann. Und das setzt natürlich die anderen Währungen unter Druck. Ja, das heißt, die USA ermöglichen dem Rest der Welt, indirekt mit Dollar zu zahlen, ohne ein Konto in den USA zu haben oder ein teures Fremdwährungskonto unterhalten zu müssen. Und da haben wir von europäischer Seite bislang nicht darauf reagiert. Ja, das ist dringend erforderlich. China hat darauf reagiert, sofort erkennen, dass das auch eine finanzpolitische Attacke auf China ist, indem man dort Stablecoins verboten hat. Ansonsten wäre es ja möglich, für jeden vermögenden Chinesen über Stablecoins Immobilien im Ausland zu kaufen, Dollar denominiert, und so sein Vermögen relativ leicht ins Ausland zu schaffen. Das will China verhindern.
Okay, und die EU guckt da einfach nur zu?
Naja, wir sind bisher nicht in der Lage, eine klare Regulierung in dieser Hinsicht bereitzuhalten. Wir folgen weiter der Idee des digitalen Euro. Da ändert an der Dominanz der USA in diesem Bereich dann überhaupt nichts.
Wenn wir nochmal so zurückgucken auf Abhängigkeiten, die uns ja schockiert haben, dann fällt einem natürlich immer das Jahr 2020 erstmal ein. In der Corona-Krise haben wir gesehen, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Wir haben gesagt, wir merken, wir können gar nicht alleine stehen. Sind wir da heute einen Schritt weiter? Oh, lange Pause.
Lange
für
Pause.
Jemanden, der geschrieben hat, wir könnten es schaffen, loszukommen.
Naja, aber was Sie da ansprechen, ist ja eine Situation, in der die Lieferketten aufgrund der Schließungsmaßnahmen weltweit unterbrochen worden sind. Das heißt, im Grunde sprechen Sie nun die Frage der Unabhängigkeit an im Sinne von Autarkie. Und das ist erstens überhaupt nicht wünschenswert und deswegen auch glücklicherweise nicht in Angriff genommen.
Also Sie sagen, Deutschland kann ganz alleine sowieso niemals wirtschaften?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben schon auch die Fähigkeit, in den normalen Gütern des täglichen Verbrauchs, also Lebensmittel beispielsweise, autark zu sein. Dann hätten wir zwar nicht mehr diese Vielfalt an Produkten, aber es wäre überhaupt kein Problem in der Europäischen Union, damit gut zu leben. Nur in anderen Bereichen, wenn Sie die Komplexität der Wertschöpfungsketten in der Industrie anschauen, ist das absolut utopisch.
Okay. Wir sehen, dass wir investieren müssen, dass wir irgendwie uns Gedanken machen müssen. Manche haben sich Gedanken gemacht im Sinne von, die EU soll doch mal ihre ganzen Geschäfte nur noch in Euro abrechnen und nicht mehr in Dollar. Was halten Sie davon?
Naja, dazu gehört ja auch ein anderer, der das mitmacht. Also wenn ich Öl in Saudi-Arabien kaufe und sage, ich will es aber in Euro abrechnen und der arabische Händler sagt, das mache ich aber nicht mit, ich will es in Dollar haben, dann kann man ja mal versuchen, sich durchzusetzen. So einfach ist das ja leider nicht. Das ist ja ein Tausch, da gehört eine gewisse Freiwilligkeit von beiden Seiten dazu und in dem Maße, in dem die Europäer da Druck machen wollen, funktioniert es einfach nicht, weil der Dollar weiter die dominante Währung ist. Und mit diesen Maßnahmen, wie eben angesprochen, vom Hinblick auf Genius Act und Ähnliches auch weiterhin dominant bleiben.
Sie haben vorhin schon mal gesagt, die Anlagevolumina sind zurückgegangen. Also das Geld, was von europäischer Seite in den USA investiert und angelegt wird. Wäre das ein Druckmittel, auch das noch weiter runterzufahren und vielleicht beim ETF die USA-Komponente rauszunehmen, um zu sagen, wir wollen gar nicht mehr so sehr mit euch verbunden sein?
Na, was wir da in Reaktion sehen, ist ja im Grunde eine Marktreaktion. Die Unternehmen investieren weniger in den USA, weil sie auf diese Art und Weise auch Beschränkungen unterliegen. Wir haben einen Teil der Unternehmen, die dann trotzdem Geschäft nach USA verlagern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein deutscher Mittelständler produziert in China, bezieht die Rohstoffe hauptsächlich aus USA. Der Großteil seiner Kunden sitzt in den USA, er bleibt trotzdem bislang in China, weil dort die Arbeitskosten niedriger sind. Jetzt kommen die Zölle, dann verlagert er das Unternehmen in die USA. Solche Effekte treten eben auf. Und das beobachten wir auch. Das im Hinblick auf den Kapitalverkehr, den Sie nun von der Anlageseite ansprechen. Ich habe ja jetzt im Grunde Direktinvestitionen angesprochen, also wo wirklich auch realwirtschaftlich unmittelbar etwas passiert und nicht die Anlage in dollardenominierten Assets. Wenn das abnimmt, dann ist das einfach die Entscheidung der Anleger selbst, die ein Risiko sehen, etwa im Hinblick auf den Dollarwechselkurs, aber auch im Hinblick auf die Entwicklung, die amerikanische Firmen nehmen können mit dieser Politik von Trump. Das belastet ja die amerikanischen Firmen genauso. Es ist jetzt nicht so, dass die Zölle da keinen Effekt hätten.
Okay, aber hätte es denn vielleicht auch überhaupt einen Effekt, wenn ein anderes Anlageverhalten in Europa herrschte und man sagt, okay, dann drehen wir den Spieß um?
Ja, das zeigt sich ein Stück weit. Man muss aber auch sehen, dass bei diesem Anlageverhalten auch andere Faktoren eine Rolle spielen und die Dynamik des amerikanischen Marktes, seine Innovationsfähigkeit vor allem, ist halt enorm hoch und die ist viel, viel größer als bei uns in Europa. Das gesamte regulatorische Umfeld, das wir in Europa, insbesondere auch in Deutschland haben, von der Arbeitsmarktregulierung über verschiedene Formen der Produktmarktregulierung bis hin zum Kapitalmarkt, das sorgt am Ende schon dafür, dass die USA weiterhin attraktiv bleiben. Ein amerikanischer Tech-Konzern überlegt sich von seiner Grundausrichtung schon bei der Frage, ob in Startups investiert wird. Das sagt es seinen Investoren, ihr könnt 80% der Investitionen in den Sand setzen, wenn die anderen 20% Erfolg haben. Und das kann man, weil man ein Hire-and-Fire-System hat, weil die Kosten der Entlassung, der Umstrukturierung in den USA enorm gering ist. Das gilt übrigens auch für die Schweiz und für Dänemark. Auch dort sind diese Kosten sehr gering und deswegen sind das beides auch innovativere Standorte als Deutschland oder Frankreich.
Innovativ auf der einen Seite. Sind Sie denn vielleicht aber ein bisschen angewiesen auch auf das Geschäft mit uns oder auch auf unser Geld?
Ja, also Europa ist insgesamt eine wirtschaftliche Supermacht und insofern ein sehr, sehr wichtiger Markt auch für amerikanische Unternehmen. Und wenn ich von der Komplexität der Wertschöpfungsketten rede, dann gilt das natürlich auch für die USA. Ein F-35-Bomber aus USA, der mittlerweile veraltet ist, aber immer noch sehr viel verkauft wird, hat Teile, die in Europa produziert werden, etwa von Rheinmetall in Italien. Also auch da haben wir internationalisierte Wertschöpfungsketten und das ist eben für alle Beteiligten wichtig und sollte eben jetzt nicht so abgeschnitten werden im Konflikt zwischen USA und Europa, dass das so massive zusätzliche Probleme verursacht.
Naja, die Frage ist ja, was kann man in die Waagschale werfen auf dem Weg in eine größere Unabhängigkeit?
Ja, den Zugang zu unserem Markt. Das ist das, was wir im Moment in die Waagschale werfen können. Und die Frage muss eben auch für die amerikanische Administration, für die amerikanische Politik insgesamt sein, wo setzen wir falsche Schwerpunkte in diesen Konflikt mit den Europäern? Wir wollen die Europäer ja irgendwo hinbewegen, militärisch, sicherheitspolitisch, damit in Europa mehr Ruhe herrscht und man keine Sorge haben muss von den Amerikanern, wenn ein bewaffneter Konflikt kommt, dass sie an zwei Fronten kämpfen müssen.
Am Anfang habe ich Sie gefragt, der Optimismus, den Sie aufgebaut haben in dem Artikel, den Sie geschrieben haben, dass wir uns unabhängiger machen können. Woher nehmen Sie den? Also ich habe verstanden, wir können das Ganze machen, wenn wir uns sicherheitspolitisch unabhängiger aufstellen und stärker aufstellen, damit wir gehört werden. Aber was macht uns Ihrer Meinung nach dann wirklich auch fähig und stark wegzukommen aus dem, ich zitiere nochmal, der Vasallenrolle, mit der man bisher abgespeist wird?
Ja, ich versuche immer wieder aufzuzeigen, was es eigentlich braucht, um besser dazustehen, sowohl wirtschaftlich als auch in anderen politischen Fragestellungen. Und ich weiß, dass wir Optionen haben, Handlungsoptionen, die man realisieren kann. Ich verweise auch dann darauf, was die Hemmnisse dafür sind und dass man die beheben müsste. Daraus speist sich einerseits der Optimismus, dass man was tun kann, wenn man mit einer Situation unzufrieden ist oder wenn diese Situation droht, sehr schädlich zu werden. Und dass man auf der anderen Seite aber dafür auch Entscheidungen treffen muss, die manchmal schmerzhaft sind. Und ich glaube, das ist das, was man immer wieder sehen muss.
Dann haben Sie vielleicht so eine schöne Mitgebliste? Punkt 1, 2 und 3. Was muss die EU machen, um loszukommen aus einer Abhängigkeit, die ihr wirtschaftlich wehtut und die sie auch nicht gut dastehen lässt?
Die Mitgliedstaaten der EU müssen aufrüsten und sollten es schaffen, auf der europäischen Ebene eine eigenständige Verteidigungskompetenz zu haben. Das ist eins. Zweitens, sie müssen dafür Sorge tragen, dass sie international stärker vernetzt sind, insbesondere in der südlichen Hemisphäre. Und der dritte Punkt ist der, die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten muss steigen. Und dafür muss man in der Steuerpolitik im Hinblick auf Regulierung, im Hinblick auf Arbeitskosten Entscheidungen treffen, die an bestimmten Besitzständen rühren.
Und dann kann man als EU wann gelassener zwischen Großmächten leben und sagen, na lass die mal drohen, wir sind hier selber stark genug?
Das kommt darauf an, wie schnell man entscheidet, in den sicherheitspolitischen Fragen unabhängiger zu werden. Das kann schneller gehen, wenn man das möchte. Ich sehe es im Moment politisch nicht, dass diese Einigung da wäre. Deswegen würde ich eher erwarten, realistischerweise, dass das bestimmt eine Dekade oder ein bisschen mehr noch dauert.
Also mehr als 10 Jahre. Und wir nehmen mit, auch obwohl das hier nicht Streitkräfte und Strategien ist, ein Podcast, den Sie natürlich auch alle in der ARD-Audiothek hören können, sondern der Wirtschaftspodcast plus minus, dass auch wirtschaftliche Stärke und Unabhängigkeit für Lars Feld über ja eine militärische Unabhängigkeit geht. Können wir das so festhalten?
So kann man das festhalten, jawohl.
Okay, dann sage ich ganz herzlichen Dank an den Ökonom Lars Feld. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese komplexe Wirtschafts- und überhaupt politische Weltlage und uns das erklärt haben.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja, gerne. Und wir sagen nicht nur Danke an Lars Feld, sondern für den Plus-Minus-Podcast sind auch viele andere Menschen zuständig. Danke an die Technik. Nicole Jörg ist heute für uns zuständig gewesen. In der Redaktion Katharina Fortenbacher, Jan Sina Rosenkranz und Christine Bergmann. Und nächste Woche ist dann wieder David Alf an meiner Seite. Und wir kümmern uns um die spannende Frage, wie unser Gehirn manchmal verrückt spielt, wenn es um Geld geht. Stichwort FOMO, Fear of Missing Out. Mehr dazu nächste Woche. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt. Danke für alle, die das getan haben. Danke auch für die vielen Themenvorschläge und lieben Zeilen, die immer kommen. Wir freuen uns, wenn wir von euch lesen. Und wenn ihr noch weiter hören wollt, noch tiefer einsteigen wollt, rund um alles, was sich gerade an Macht verschiebt, dann schaut beim Tagesschau-Podcast 11KM mal in die Themenliste. Die Kollegen haben die Entwicklung immer aktuell im Blick und ich fand diese Folge gerade richtig spannend. Trumps neue Weltordnung, Make Imperialismus Great Again, verlinken wir euch auch in den Shownotes.